ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Wenn man sich das mal hier ansieht, auch im Vergleich zu den europäischen Königshäusern, dass die britischen Royals eben doch eine Menge Macht und Einfluss in der Politik haben.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus London. Heute mit Annette Dittert.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössel. Wir müssen reden über einen neuen Film. Es geht um das Leben und die Musik von Amy Winehouse in Back to Black. Was erwartet uns in dem Film? Dazu mehr später. Wir wollen auch reden über zwei Recherchen, an denen du sitzt, Annette.
Ja.
In einer geht es um das Abwasser, das in vielen Fällen ungefiltert, ungereinigt in die Flüsse ins Meer geleitet wird.
Und die Leute richtig krank macht.
Ja, und krank macht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und Surfer, Freiwasserschwimmer finden das natürlich ganz besonders eklig. Ebenso wie Naturschützer und viele, die im Bereich Tourismus ihr Geld verdienen. Beginnen möchte ich jedoch mit den Recherchen zu deinem Film, an dem du gerade sitzt, Annette. Du beschäftigst dich mit der Frage, wie mächtig das Königshaus in Großbritannien ist, wie starr die Gesellschaft ist, wie die Oberschicht dieses Land regiert. In den vergangenen Tagen haben wir erneut sehen können, wie bedeutend das Königshaus ist. Prinzessin Kate hat Krebs, darüber wurde in allen Zeitungen berichtet. Auch König Charles wird wegen Krebs behandelt und als er sich an den Osterfeiertagen in der Öffentlichkeit zeigte, war das ein wichtiges Thema in den Medien. Annette, wie hast du diese Berichterstattung wahrgenommen?
Die Berichterstattung hier war eigentlich teilweise sachlicher und ruhiger als in Europa oder gar in Amerika, wo eben vor allem die Kate-Story und die ganze Geschichte um dieses gedokterte, gefotoshoppte Foto so groß wurde, auch in den sozialen Medien. Hier ist eigentlich seit diesem Video, so empfinde ich es, weitestgehend Ruhe eingekehrt. Also auch in den Tabloids, in der Boulevardpresse, wo nicht wirklich Ruhe eingekehrt ist, sind die sozialen Medien. Und da habe ich den Eindruck, dass die Royals und vor allem auch die Pressestelle der britischen Monarchie einfach gar nicht richtig weiß, wie sie damit umgehen soll, weil da kriegen sie die Ruhe nicht rein, die sie eigentlich erhofft hatten. Und das wird eine große Baustelle in der Zukunft sein, mit der sich die royale Pressestelle mehr befassen muss in Zukunft. Denn das hat doch wirklich alle sehr überrollt und überrascht, dass diese Verschwörungstheorien da so stark und so steil gingen. Es ging ja bis dahin, dass das eben es plötzlich hieß, dass der König, dass Charles gestorben sei, wo man dann hinterher festgestellt hat, das waren Trollfabriken aus Russland, die das teilweise mit befeuert haben. Das heißt, zum Teil sind das auch orchestrierte Aktionen, die eben aus Moskau teilweise kommen, um auch hier das Land weiter zu destabilisieren. Putin sucht sich offenbar seine Gelegenheiten, wo er sie findet. Und das wäre, fände ich, mal ein interessantes Thema, mal investigativ nachzuschauen, woher kommen eigentlich diese massiven Verschwörungstheorien? Die kommen ja nicht einfach aus der royalen Fangemeinde. Wer orchestriert das? Wer hat da ein Interesse dran?
Ja, finde ich auch spannend. Sollten wir mal angehen, das Thema.
Dazu haben wir nicht die Ressourcen, aber das sollte mal jemand machen.
Ja. Ich fand ja auch ganz interessant, dass sehr genau beobachtet worden ist, wie König Charles auftritt rund um die Osterfeiertage. Das wird dann ja auch genau interpretiert, welche Gesten er schüttelt, die Hände ohne Handschuhe anzuhaben. Was hast du daraus gelesen aus seinen Auftritten?
Naja, das war schon der Versuch, möglichst deutlich zu zeigen, dass alles in Ordnung ist, dass es ihm gut geht, dass er eben keinen Handschuh braucht, dass er sich wieder unter Leute begibt. Das ist aber natürlich de facto nicht der Fall, denn es ist nun mal so, dass von den vier Hauptplayern, den Schlüsselfiguren, zwei ausfallen im Moment und Kate offenbar ja auch noch sehr viel länger ausfällt, als man ursprünglich angenommen hatte. Und das bedeutet, dass wenn man sagt, Charles, Camilla, Kate und William sind die vier Figuren, dass davon eigentlich zwei gar nicht stattfinden die nächste Zeit und die beiden anderen sich ja auch nicht voll ihren Geschäften widmen können, weil sie sich um ihre jeweiligen Partner kümmern müssen. Das hat man eben auch Ostern gesehen, weil William ist eben auch nicht aufgetaucht bei diesem berühmten Fototermin.
Ja, und das bringt uns ja so ein bisschen zu dem Thema, an dem du gerade sitzt, weil wir reden ja über ein Königshaus, das sich verschlankt hat. Deswegen ist es so bedeutsam, wenn zwei jetzt an Krebs erkrankt sind, zwei wichtige Figuren, die viele Termine wahrnehmen, die viel Macht ausüben. Mhm. Und jetzt mag sich mancher fragen, aber wie viel Macht hat das Königshaus eigentlich noch?
Das ist so eine interessante Thematik, die in Deutschland immer so ein bisschen untergeht, weil man eigentlich immer nur diesen Operetten-Aspekt wahrnimmt, die bunten Kostüme, und das ist eben auch hauptsächlich in Deutschland ja ein Boulevardthema. De facto ist es aber so, wenn man sich das mal hier ansieht, auch im Vergleich zu den europäischen Königshäusern, dass die britischen Royals eben doch eine Menge Macht und Einfluss in der Politik haben. Und zwar auf sehr viel verschiedenen Ebenen, ganz abgesehen davon, dass ihnen das halbe Land hier gehört nach wie vor, können die zum Beispiel auch Gesetze, bevor sie der Öffentlichkeit überhaupt bekannt gemacht werden, einsehen und die auch verändern, wenn sie ihre eigenen Reichtümer, Ländereien oder Besitztümer betreffen. Und das machen sie eben auch regelmäßig, aber davon erfährt die Öffentlichkeit
nichts. Das ist nicht transparent, richtig?
Nee, genau. Und das ist der Punkt. Der doch viele hier, die eher das Königshaus politisch betrachten und beobachten, wie der Guardian, der immer wieder nachhakt und nachguckt, was machen die da eigentlich, was die eben auf die Palme bringt, weil das letztlich zutiefst undemokratisch ist. Wir haben zwar eine konstitutionelle Monarchie, aber es ist eine Monarchie, die sich doch an vielen Stellen immer wieder sehr stark in das politische Geschehen einmischt, ohne dass es richtig transparent wird. Und das berühmteste Beispiel dafür, das war vor einigen Jahren, das waren diese sogenannten Spider-Memos, das waren diese handgeschriebenen Briefe von Charles an die Regierung, an Ministerien, also direkte Lobbyarbeit. Da ging es um Architekturfragen, da ging es aber auch um Naturschutz. Und egal, was man von den inhaltlichen Ansinnen von Charles hält, diese Spider-Memos, diese Briefe wurden nicht öffentlich gemacht, obwohl der Guardian davon erfahren hatte. Und der Guardian war dann unter seinem damaligen Chef Alan Rusbridger so stur und hat sich entschieden, so viel Ressourcen da reinzuschicken in dieses Thema, dass sie 10 Jahre lang, und so lange hat es gedauert, klagen mussten. Bis zum Supreme Court ging das auf Herausgabe dieser Briefe.
Ja.
Und die Regierung hat damals fast 500.000 Euro ausgegeben, um das zu verhindern. Also um sozusagen dieses Recht der Monarchie auf Intransparenz zu verteidigen. Das sind Steuergelder. Und allein das, dieses kleine Beispiel, finde ich schon ein solches Unding. Und daran sieht man eben auch, wie eng hinter den Kulissen dann doch das Zusammenspiel zwischen Regierung und Monarchie ist. Ganz abgesehen davon, dass außerdem natürlich die Monarchie das Fundament für dieses englische Klassensystem ist, das eben auch an vielen Stellen hier das Land noch weiter sehr dominiert und auch für diese soziale Ungleichheit verantwortlich ist.
Was sind die Beispiele für dich, die du ja im Moment suchst, die du recherchierst, die du gefunden hast, wo du Gespräche führst, wo man erkennen kann, dass dieses Land ein Klassensystem hat oder ist und dass die Oberschicht ja mehr Macht ausübt als in anderen Ländern?
Da gibt es so viele Beispiele, dass man fast ersäuft in der Recherche. Und es ist vor allem sehr schwer, das darzustellen, weil natürlich die Akteure, also die Upper Class, ungern sich vor eine deutsche Fernsehkamera stellt. Das ist im Moment echt schwierig, unsere Recherche. Es gibt viele Beispiele, die sehr abstrakt sind. Es gibt aber auch ganz konkrete Beispiele. Und an einem sind wir gerade dran. Da geht es darum, dass Menschen, die ihre Häuser auf königlichem Land haben, und das ist ja eine Menge, was der Krone hier noch gehört, dass die Häuser haben, die sie gepachtet haben. Und wenn diese Pachtzeiträume auslaufen, dann darf ein normaler Brite, der nicht auf königlichem Land ist, das umwandeln in sein Eigentum. Also aus der Pacht aussteigen, das nennt sich dann Freehold, und dann gehört dir Land und das Haus. Prinz Charles, der damals noch Prinz war, hat verhindert, dass dieses Gesetz für die Menschen, die auf seinen Ländereien leben, gilt. Das heißt, wer immer ein Haus in Pacht auf königlichen Ländereien hat, kann das nicht kaufen.
Ja.
Und wenn die Pacht ausläuft, dann muss der ausziehen im Zweifelsfall. Und da sind wir im Moment daran, Menschen zu finden, die davon betroffen sind, die zum Teil hochsauer sind natürlich. Das betrifft ja auch die Vererbbarkeit meines Hauses. Das Problem ist nur da auch, dass die meisten ein bisschen Angst haben zu reden.
Ja, klar.
Was natürlich auch wieder zeigt, wie mächtig hier der Staat und die Krone sind und wie schwer es ist, gegen solche Ungerechtigkeiten oder im Grunde feudale Zustände vorzugehen.
Ja. Man kann ja ein bisschen provozieren und fragen, ist Großbritannien ein feudaler Staat? Ist er immer noch geprägt von Herkunft, Tradition und weniger eigentlich von dem Grundsatz, jeder Mensch ist gleich?
Ich würde mal sagen, das ist schon eine Demokratie hier, aber es ist eine Demokratie, die an vielen Stellen noch sehr stark von feudalen Zügen geprägt ist. Und das ist etwas, was eben sehr viel auch mit der Monarchie und der Art und Weise, wie sie eben hier in die Gesellschaft rein greifen kann, zusammenhängt.
Aber viele Britinnen und Briten sind damit in Ordnung, finden das okay, oder?
Es ist eben selten richtig ein Thema. Also das hängt auch damit zusammen, dass eben die Mainstream-Media, also der große Teil der Presse, das auch eher unterstützt, dass sehr pro-Monarchie ist, die Times, der Telegraph, die Tabloids, ja wirklich eigentlich eher fast teilweise an bestimmten Tagen Propagandamaschinen für die Monarchie sind. Und es gibt eben wenig Medien, die sich trauen, da mal wirklich kritisch zu berichten, wie der Guardian oder Byline Times, die das gelegentlich tun. Und dadurch läuft das halt immer so mit. Und natürlich gibt es auch einen Großteil der Bevölkerung, die diese Monarchie weiter unterstützen und das auch gut finden, dass sie da ist. Obwohl, wenn man in die jüngeren Generationen reinguckt bei den Umfragen, das nimmt zunehmend ab. Und ich glaube auch nicht, dass Charles das in einer Weise fortführen kann auf die Dauer oder auch William, wie es unter der Queen noch so unhinterfragt lief. Ich glaube, das wird sich sehr ändern demnächst.
Das ist eine Herausforderung für die Monarchie. Ja. Interessantes Thema. Ja. Wird bleiben.
Absolut. Wird ein langer Film, wenn wir es hinkriegen. Ja, genau. 45 Minuten in der ARD.
Die Daumen.
Wir haben es noch nicht.
Genau. Und ein weiteres spannendes Thema recherchierst du auch gerade. Das wird ein Beitrag für den Weltspiegel. Da geht es um Abwasser. Das ist ein Thema, was uns eigentlich schon länger beschäftigt und in vielen Facetten. Und wir haben jetzt gesehen, dass man diese Geschichte eigentlich sehr schön erzählen kann aus Whitstable. Dort warst du. Das ist ein Ort an der Themse-Mündung.
Ein idyllischer, schöner Badeort, wo auch gerade wohlhabendere Londoner gerne ihre kleinen Ferienhäuschen haben, wo man aber nicht mehr ins Wasser kann, weil das Meer völlig verseucht ist.
Schweige denn die Austern von dort essen
will, das
oder?
Ist das andere Problem. Whitstable ist berühmt für seine Austern und ich würde da keine Austern mehr essen, nach dem, was ich gesehen habe. Und man kann eben aber auch vor allem nicht mehr ins Meer, weil da in einem Ausmaß Abwässer direkt reingeleitet werden von den privatisierten Wasserfirmen. Das hatte ich mir so auch nicht vorgestellt. Also wir kamen da an am frühen Morgen im Hafen, da war gerade Ebbe und da lief einfach mal, ich darf dieses Wort einmal sagen, ein Haufen Scheiße einfach in den Hafen.
Nährstoffreiches Wasser.
Nährstoffreiches Wasser. Aber das war echt eklig. Also das hat richtig gestunken. Ja. Und wir haben dann die Fischer gefragt, ob das denn wirklich jetzt hier direktes Abwasser aus den Klos der Umgebung ist. Und dann sagten die ja. Mhm. Und die wissen halt auch nie, wann das passiert, obwohl die Wasserfirmen sie eigentlich informieren müssten. Das tun die aber gar nicht. Ja. Und die sind teilweise am Verzweifeln, weil die auch das Wasser aus dem Hafen ja brauchen, um ihre Fische und ihre Lobster dann auch nochmal zu reinigen. Früher haben die das mit Meerwasser gemacht. Das können die jetzt eigentlich gar nicht mehr.
Das heißt, das ist eine Bedrohung für ihre wirtschaftliche Existenz.
Ja, also die Fischer haben uns gesagt, das ist letzten Endes Dying Industry hier, weil das geht so nicht weiter. Mhm. Und die Austern, die werden mittlerweile, die Native-Austern, die werden 4 Meilen vor der Küste gefischt. Da sagen die Fischer, die sind eigentlich okay, weil bis dieser Dreck dann da angekommen ist, ist der so zersetzt mit normalem Wasser, dass es da nicht mehr so schlimm ist. Aber die kriegen die Dinger ja nicht mehr verkauft. Das heißt, die müssen jetzt immer schreiben, Jersey Oysters, oder die relabeln die. Also die können nicht mehr sagen, das sind Whitstable Oysters. Und dabei war Whitstable dafür famous. Und das ist alles irre, was da abgeht. Wir sind dann auch mit Aktivisten einmal bei Ebbe zu diesen sogenannten Shitpipes hin. Zu einer Zeit, wo eigentlich die Wasserfirmen müssen eigentlich warnen, wenn sie das machen. Die dürfen das muss man noch dazu sagen, weil das gesamte Infrastruktursystem in Großbritannien so ist, dass wenn starker Regenfall ist, dass dann eben es sonst einen Rückstau der Klo des Zeugs in die Häuser geht. Und diese Infrastruktur ist eben nie, da ist nie investiert worden. Und sobald Regen, starker Regen ist, dürfen die das einfach in die Flüsse und in die Meere ausleiten. Die machen das aber eben, haben uns die Aktivisten erzählt, auch wenn es eben gar keine Not gibt mittlerweile. Und man kann das eben schwer überprüfen, weil wer will schon den ganzen Tag vor diesen Pipes stehen. Und sie machen es meistens bei hohem Wasser, also wo man es dann gar nicht sieht.
Aber müsste eigentlich eine Aufsichtsbehörde machen, oder? Genau. Nach der Privatisierung kümmert die sich darum, dass eigentlich Gesetze eingehalten werden und die ist
Leider total unterfinanziert. Und das ist auch das größte Problem, haben uns die Aktivisten, die eben dagegen große Demos auch jetzt veranstaltet haben, SOS Whitstable, erzählt, dass die eben einfach die Environment Agency, also der Teil des Umweltministeriums, die das kontrollieren müssten, die sind durch diese rigide Sparpolitik der letzten Jahre so unterbesetzt, dass sie überhaupt nicht mehr hinterherkommen.
Ja.
Und das ist schon ein Ding, weil das ist nicht einfach nur eklig, sondern da werden Leute regelmäßig richtig krank. Wir haben auch eine Frau interviewt, die jetzt ihre Wasserrechnung nicht mehr bezahlt, weil sie sagt, wofür?
Ja.
Ich war hier 4 Wochen im Bett mit einer schweren Lebererkrankung. Mhm. Das sind teilweise auch Fälle, die nachhaltige Leberschäden auslösen, weil da so ekelhafte Bakterien im Wasser sind, dass man wirklich da gar nicht mehr rein kann. Und das ist aber natürlich deren Meer und die Leute wollen da drin schwimmen. Und das ist schon schockierend, wie über Jahre da letztlich diese privatisierten Wasserfirmen machen konnten, was sie wollten, Milliarden an ihre Shareholder abgegeben haben, aber eben nicht das Geld benutzt haben, um in die Infrastruktur zu investieren, sodass eben es Tanks gibt, die sowas auffangen, weil dass man eben nicht die direkten Exkremente und Chemie aus den Klos und den Häusern direkt in die Meere und in die Flüsse leitet. Also das ist schon echt dramatisch. Ich habe mir das nicht ganz so schlimm vorgestellt, aber ich würde da auch nicht mehr reingehen.
Und das sorgt ja auch für unglaubliche Schlagzeilen. Ich erinnere mich an diese Regatta, an eine Ruderregatta jetzt auf der Themse. Das war ja ein Fall, den du dir auch angeschaut hast.
Ja, das ist halt das berühmte Oxford-Cambridge-Row-Race, also wo die Ruderer dieser beiden großen, berühmten Universitäten gegeneinander antreten und famously, also immer sich im Wasser, auch mit dem Wasser bespritzen, wenn sie dann ankommen und ihre Feiern in der Themse halten. Die waren alle krank.
Ja.
Also die Oxford-Truppe hat, ich glaube, 3 Ruderer sind ausgefallen wegen E. coli-Bakterien. Also die haben gekotzt und hatten Durchfall davon. Und die haben dann auch tatsächlich hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, there is too much poo in the Thames. Da ist zu viel Scheiße in der Themse.
Ja.
Und das ist mittlerweile hier auch dadurch, dass immer mehr Aktivisten sagen, das geht so nicht mehr und immer mehr Leute wirklich ernsthaft krank werden, ist das jetzt doch auch in der Presse und in den Medien so gelandet, dass da irgendwas gemacht werden muss. Das Problem ist nur, das, was man machen müsste, wäre, diese privaten Wasserfirmen zu renationalisieren. Die sind aber hoch verschuldet. Und wer zahlt das dann?
Ja.
Wieder der Steuerzahler. Also das ist eine total verfahrene Kiste, die dieses Land noch sehr lange beschäftigen wird. Und es gibt eigentlich keine gute Lösung dafür.
Ja, gestartet war das alles mit dem Versprechen, dass es besseren Wettbewerb, mehr Wettbewerb, bessere Preise.
Das war Thatcher noch. Ne?
Das war Thatcher noch, genau. Und jetzt sehen wir, dass man das wahrscheinlich eher bereut.
Ja, und dazu muss man auch sagen, Thatcher hat diese Firmen unverschuldet der Privatwirtschaft übergeben. Und jetzt haben die Schulden, die gehen in die Milliarden, die jetzt der Steuerzahler wieder auffangen muss. Denn ich denke, mittelfristig wird kein Weg an einer Renationalisierung vorbeiführen.
Ja. Spannendes Thema. Wir sind gespannt auf den Film und schauen jetzt, wie versprochen, dann doch noch auf unser Thema Amy Winehouse. Ein neuer Film. Wir hören noch mal rein. Ja, gedreht wurde in Camden, wo Amy Winehouse gelebt und gearbeitet hat. Und dort erinnert ja auch noch viel an sie. Ich gehe gern dort zum Beispiel ins Hawleys, wo sie ja gearbeitet hat, wo sie gejobbt hat in diesem Pub. Mhm. Und in Camden gibt es auch viele tolle Graffitis, auf denen Amy abgebildet ist. Du hast sie gesehen im Roundhouse, richtig? Dort ist eine Konzertlocation, in der sie auch aufgetreten ist.
Ich bin ja schon so lange hier, dass ich sie noch in echt erlebt habe, immer mal wieder und auch in Camden immer mal getroffen habe. Denn die war ja wirklich da zu Hause und unterwegs und ich habe sie immer wieder in kleinen Konzerten gesehen, auch bei spontanen Auftritten und ganz zum Schluss einmal, das ist mir dann auch wirklich, also gänsehautmäßig unvergessen geblieben, ganz zum Ende ihrer Zeit im Roundhouse, wo sie dann wirklich so schwer angeschlagen und eben unter Drogen war, dass sie eigentlich kaum noch singen konnte. Da mussten sie wirklich Männer auf die Bühne schieben fast. Und dann stand da diese ganz kleine Person und und dann fing die an zu singen. Und trotz allem ging wirklich wie so eine Schockstarre durch den Raum, weil die eine solche unglaubliche Präsenz und Stimme hatte, dass einem wirklich, also selbst in diesem Zustand, einem wirklich die Gänsehaut hochkam. Es war wirklich irre und das war, glaube ich, wirklich eine der beeindruckendsten Pop- und Rock- und Soul-Jazz-Sängerinnen, die Großbritannien je gehabt hat.
Kann man das in einem Film transportieren? Ist schwierig, oder? Und wenn ich so die ersten Rezensionen sehe... Ist es auch mit diesem Film schwierig?
Man hat das ja jetzt auch schon in dem kurzen Stück, was wir eingespielt haben, gehört. Diese Schauspielerin, die Amy da spielt, Marisa Abella, die hat natürlich nicht ansatzweise diese Stimme, nicht ansatzweise die Präsenz. Und auch wenn sie so ein bisschen so ähnlich aussieht und auch ein bisschen so ähnlich aufgemacht ist, in der Fangemeinde ist jetzt schon, bevor der Film draußen ist, nur aufgrund der Clips, die schon veröffentlicht wurden, ein Sturm der Entrüstung ausgebrochen, eben auch darüber, dass der Vater diesen Film so akzeptiert hat und auch hat in ihrer Wohnung drehen lassen, ihre schlimmsten Szenen. Und da wird eben davon gesprochen, dass sie einfach da ihr Schicksal nochmal ausgebeutet wird und dass es eben auch viel zu früh ist, nochmal jetzt einen Spielfilm über Amy zu machen. Die ist ja gerade mal 12 Jahre tot und es gab ja längst, 2015 war das dieser fantastische Dokumentarfilm von Asif Kapadia, einem britischen Regisseur, der dafür auch den Oscar bekommen hat. Das war eine unglaublich tolle Doku. Nur mit Original-O-Tönen, mit altem Archivmaterial von ihr, wo man diese ganze Tragik dieser Geschichte von Amy Winehouse wirklich gut verstanden hat, einfach aufgrund von Archivmaterial, das fantastisch montiert war. Der ist auch noch im Netz, den kann man sich streamen. Der ist wirklich irre, der Film. Und der hat eigentlich alles gesagt. Und niemand braucht jetzt noch einen Spielfilm mit einer Schauspielerin, die eben auch nicht wirklich singen kann. Es ist jetzt auch rausgekommen, dass sie beim Casting gar nicht gecheckt haben, was die für eine Stimme hat und dass sie erst hinterher angefangen hat, das zu lernen. Und man hört es eben und sieht es, wenn man das sich ansieht, dass das eben diese Präsenz nicht im Ansatz wiedergeben kann. Und deswegen wird das, glaube ich, ein ziemlicher Flop, würde ich mal sagen. Absolut eingefleischten Amy-Fans werden sie es vielleicht trotzdem ansehen oder gerade nicht, weil sie sagen, das ist Ausbeutung eines schrecklichen Schicksals ja auch, wo auch die Musikindustrie mitverantwortlich für ist, dass sie eben damals in der Zeit die Frauen doch sehr ausgebeutet und alleingelassen haben mit diesem plötzlichen Ruhm.
Die Schauspielerin hat 3 Monate Gesangsunterricht bekommen, wobei man sich natürlich fragen muss, was kann das überhaupt erreichen? Und lässt man da nicht auch eine Schauspielerin in eine Rolle reinlaufen, in der sie gar nicht reüssieren kann, weil sie immer mit dem Original verglichen werden wird? Ja. Also es ist eigentlich auch eine unschöne Situation.
Total. Also das ist, glaube ich, wirklich keine gute Idee gewesen. Und wie gesagt, viel zu früh auch. Die ist ja noch so präsent hier in London und das kann man eigentlich nicht spielen, was die an Präsenz hat.
Wir wollen aber auch sprechen über eine andere Künstlerin, die dir sehr am Herzen liegt.
Ja, eine neue Amy Winehouse, wenn man so will, Ray, die jetzt gerade bei den Brit Awards total abgeräumt hat. 6 Brit Awards, das hat es noch nie gegeben, schon gar nicht für eine Frau. Und das ist eine wahnsinnige Geschichte, weil die eben erst vor ein paar Jahren in einem riesigen öffentlichen Krach sich von ihrer Plattenfirma verabschiedet hat und gesagt hat, die beuten mich nur aus. Die hat gelernt auch, wie früher mit Frauen umgegangen ist und hat gesagt, ich mache es jetzt allein. Und hat dann eben über TikTok ist eine Single von ihr total viral gegangen und hat dann eben ein Album veröffentlicht, was dann jetzt 6 Brit Awards bekommen hat. Und die hat eine wahnsinnige Stimme. Und
da müssen wir mal reinhören.
Da müssen wir unbedingt reinhören.
Da müssen wir reinhören. Viele von euch werden sie kennen, aber wir hören noch mal rein.
Fish in the sea, you know how I feel. River running free, yeah, you know how I feel. Lonesome on a tree, you know how I feel.
Da kriege ich totale Gänsehaut, weil das ist einfach ein solches Talent, ein solcher neuer Star hier jetzt in Großbritannien. Da muss man mal gucken, dass die hoffentlich eben nicht so endet wie eine Amy Winehouse. Aber ich glaube, dass das auch bei ihr klappen kann, weil sie eben sehr offen und sehr deutlich in ihren Songs über Mental Health Issues, über Ausbeutung, über Missbrauch spricht. Also das alles zum Thema macht, was bei einer Amy Winehouse letzten Endes am Ende in die Drogen geführt hat. Also ich glaube, da gibt es eine Chance, dass diese neue Generation Frauen, dass Ray nicht so enden muss.
Vielleicht eine ähnliche Musik, aber doch sehr unterschiedliche
eine tolle Stimme einfach,
Generation und Charakter. Ja, tolle Musik. Damit verabschieden wir uns.
Ja, tschüss.
Und sagen tschüss, bis bald. Annette Dittert und ich bin Christoph Prössel. Bis bald.
Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Ich habe gelesen James von Percival Everett. Und das erzählt ein Klassiker der amerikanischen Literatur neu.
Es ist schon ein ganz starker Kommentar und er dreht die amerikanische Literaturgeschichte auf links, diesen ganzen amerikanischen Mythos.
Gespräche, Debatten und Diskussionen rund um die Literatur.
So viel Ansätze. Spannende Ansätze.
Es sind die dachte, Ansätze,
oh, jetzt wird's gut, jetzt wird's gut, dachte ich. Und dann plätscherte es doch so ein bisschen aus.
Immer garniert mit einem Quiz.
In Finnland war Donald Duck mal verboten in den 70er Jahren. Warum?
Weil er keine Hose trägt.
Das stimmt! Und
wirklich?
Warum noch? Es gibt auch einen zweiten Grund.
Weil Grübel, Grübel, Grübel.
Einer literarischen Vorspeise.
Sattarash. Das ist eine vegane Gemüsepfanne mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Salz, Pfeffer und WGTH
und einem Büchermenschen.
Katharina Kunzmann, die hat ein Buch geschrieben, das hat schon den schönen Titel Ab ins Bett.
Wie hast du denn geschlafen?
Zur Wahrheit gehört schon auch, dass ich ein bisschen ruhiger schlafe, wenn am nächsten Tag kein Interview ansteht.
Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek.